Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Hüte dich vor Habgier. Wir haben gesehen, dass Gott ein selbstloser Gott ist, der alles, was er geschaffen hat, gemacht hat, dass es selbstlos ist und funktioniert und dem Gesamtwohl aller dient. So wurde dem Menschen diese Aufgabe gegeben, dem Gesamtwohl dieser Erde zu dienen. Er sollte der Versorger sein für alle Pflanzen, für alle Tiere und alles sollte zu ihm zurückkommen, damit es dann wieder Gott hinweiht. Das war seine Aufgabe, das war der Zweck seiner Schöpfung. Was für ein erhabener Zweck. Er wurde aber hinweggetan dadurch, dass der Mensch sich selbst betrog. Er hat sich von Gott getrennt und zog sich und die ganze Welt in den Tod, weil alles war von ihm abhängig. Und die Welt wurde der Ort, wo jetzt Satan sich ausbreitet und wo man die Folgen sieht dieses bösen Geistes, der den Menschen verführt und der für alles Übel, das wir hier auf dieser Erde haben, zuständig ist. Der Mensch ist unbewusst ein Sklave Satans, während er denkt, er ist frei. Aber all das, was er aus Menschen tun kann, aus sich selbst tun kann, ist ein Betrug und kann nur in den Tod führen. Aus diesem Tod hat uns Gott herausgeholt, indem er seinem Sohn die Menschheit, den Menschen hinzufügte. Gott wurde der Mensch hinzugefügt in seinem Sohn, so dass er von innen diese Nabelschnur, die uns alle an Satan bindet, zerstört. Dass wir frei werden von Satan und durch eine neue Schöpfung uns wieder mit Gott versöhnt, so dass wir Leben wieder haben und eines Tages auf dieser Welt wird es keinen Tod mehr geben. Weil Gott wird alles neu schaffen durch diese neue Kreatur, durch diesen neuen Menschen, den er geschaffen hat in Christus Jesus. Und jetzt bietet er diesen neuen Menschen an, einem jeden Individuum, das in dem alten Menschen geboren ist, das in der Kindschaft Satans ist, bietet er jetzt an, ein Gotteskind zu werden, um wieder zu dem Zweck zu kommen, wofür er geschaffen wurde, nämlich zum Dienst, um nicht für sich selbst da zu sein. Nun, wir haben heute den Titel wegen Habgier oder Habsucht oder Geiz. Es sind Worte, die immer dasselbe beschreiben. Man ist gebunden, man möchte Dinge festhalten, man hat nie genug. Das ist so eine Art Definition der Habsucht. Was ist sie, die Habgier? Wo entsteht sie? Und wie wird sie sichtbar? Eines der größten Probleme der Habsucht oder Habgier oder des Geizes ist, dass derjenige, der ihn hat, ihn gar nicht sieht, ihn gar nicht merkt. Er hat Entschuldigungen dafür, dass er sparsam ist, dass er ja nur gut wirtschaften kann. Er erkennt nicht die Not, in der er sich befindet. Deshalb wollen wir ein bisschen anschauen, wie können wir dieses Böse im Menschen entdecken, damit es uns nicht betrügt. Wir wurden geschaffen mit dem Bedürfnis nach Reichtum. Also es braucht einen Schatz. Wir können auch nie versucht werden mit der Habsucht oder mit der Habgier, es sei denn, es ist ein Bedürfnis, was dahinter steht. Und so lesen wir in Matthäus 6, 19 bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, dass sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Der Auftrag Jesu hier ist ganz klar, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Wir müssen also reich sein, haben keine Wahl, nicht nach Reichtum zu streben. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, alle Probleme des Menschen kommen, weil er das gute Bedürfnis, was Gott in ihn hineingetan hat, verfälscht. Und das verfälscht er damit, dass er nicht nach dem Gesetz, wie alles gemacht worden ist, selbstlos seinen Schatz sammelt und nicht sieht in der Selbstlosigkeit seinen Schatz, sondern dass er seinen Schatz darin sieht, dass er etwas für sich selbst tut. Wir haben gesehen, dass im Herzen des Menschen Gott die Dinge so gebaut hat, dass man nach dem Gewinn strebt und den Verlust immer vermeiden muss. Das ist nicht eine Wahl. So hat Gott uns konzipiert. So hat er uns gemacht, dass wir nach dem Gewinn streben. Und der Gewinn sind die Bedürfnisse, die wir hier oben haben und wie wir es schon in den letzten Berichten gesehen haben. Jetzt ist es die Identität, die alles entscheidet. Bin ich in der Wahrheit ein Kind Gottes, dann nehme ich von Gott, dann bin ich von Gott abhängig, dann ist die Selbstlosigkeit Gottes meine Selbstlosigkeit. All die Liebe, die er zur Verfügung steht, alle Dinge, die er macht, damit ich sie aufnehme, werde ich nicht für mich anwenden, sondern werde sie weitergeben, weil ich ja irgendwo gemacht wurde, dass ich in diesem Kreislauf aller Dinge eine Rolle aufnehme. Und wie wir gesehen haben, dem Menschen wurde eine wichtige Rolle gegeben, sozusagen als Leiter, als Schalter eines großen Kreislaufs. So, er tut also nichts für sich selbst, wenn er in der Wahrheit ist. Ist er in der Lüge, dann merkt der Mensch nicht, dass er von Satan und Menschen abhängig ist, weil er denkt, er ist unabhängig. Er denkt, er gibt von sich etwas. Er sieht nicht, dass er, bevor er geben kann, nehmen muss. Er denkt, er gibt, um zu bekommen. Damit beweist der Mensch, dass er nicht für den Kreislauf arbeitet, nicht für das Gesamtwohl da ist, sondern er alles tut für sich selbst. Das Bedürfnis aber, für das Gesamtwohl da zu sein, hat er nicht verloren. Er denkt ja sogar, dass dann, wenn er seinen Habgier oder wenn er etwas gibt, dass es ja für das Gesamtwohl tut. So, der Betrug des Herzens ist sehr, sehr groß und kann kaum unterschieden werden von der Wahrheit. Man kann es nur dort sehen, wenn wir die Wirkungen sehen, dass wir letztendlich nicht aus Selbstlosigkeit gehandelt haben, sondern aus purem Egoismus für uns selbst. So, deshalb, der Schatz ist für den Menschen, der in der Wahrheit ist, dadurch, dass er da ist, dass er gibt. Und man kann erkennen an dem, ob man in der Lüge ist, wo der Schatz sich befindet. Erwarte ich etwas zu bekommen? Ist das Bekommen mein Ziel oder ist das Geben mein Ziel? Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Und da könnte man sich schon Rechenschaft geben. Aha, was ist da in mir? Ist es die Wahrheit, die mich antreibt, oder ist es die Lüge? Nun möchte ich ein paar Gegensätze dieser Identitäten zeigen. Wenn man denkt, man ist ein Gott, dann denkt man, dass man geistig unabhängig ist. Das ist eines der größten Betrüge des menschlichen Herzens. Er denkt, er muss geistig von niemandem sich abhängig sehen. Er hat keine Bindung, denkt er, auf geistiger Ebene. Er denkt unabhängig, weiß aber nicht, dass alle seine Gedanken aus einer Quelle kommen. Er muss seine Informationen von irgendwoher holen, weil für ein Geschöpf gibt es keine Unabhängigkeit und kann es nie geben. So, er denkt aber, er ist geistig unabhängig. Wenn er in der Wahrheit ist, dann ist er sich bewusst seiner geistigen Abhängigkeit. Dann weiß er auch, von wem er abhängig ist. Aber wenn man denkt, man ist geistig unabhängig, dann weiß man nicht, von wem man abhängig ist. Reagiert aber dann, wenn man von der Person, von wo man abhängig ist, oder von dem Geld oder von was auch immer, wenn man merkt, wenn das in den Verlust geht, dann sieht man plötzlich, aha, da bin ich abhängig. So alle Krankheiten, die ich gesehen habe in meiner Praxis und mit den Menschen, die ich sprechen konnte, kommt, weil der Mensch sich betrügt, dass er geistig unabhängig ist. Dabei kommen alle seine Probleme, weil er geistig falsch abhängig ist. Weil er ja um seinetwillen lebt und sieht es nicht einmal. Wenn man denkt, man ist ein Gott, dann gehören einem alle Dinge. Das kleine Kind nimmt von schon sehr klein und ist besitzergreifend, ist habsüchtig, es will nichts teilen, nicht weitergehen. Wenn Kinder auf dem Spielplatz spielen und ein anderes Kind kommt und nimmt ihm das Spielzeug, dann sagt das Kind nicht, oh, ich teile gern mein Spielzeug mit dir. Nein, da gibt es dann einen Konflikt, einen Krieg in Miniatur. Diese kleinen Kinder, sie machen das, was in ihrem Herzen ist. Das ist mein. Und das kann ich mit dir nicht teilen. Wenn ich wüsste, ich bin ein Geschöpf, ein Kind Gottes, dann gehört mir nichts. Dann bin ich tatsächlich in der Wahrheit, dass ich sage, ah, alles, was da ist, mein Spielzeug oder alle Dinge, die mir zur Verfügung stehen, sind ja da, damit ich sie als Verwalter benutze. Wenn ich ein Gott bin, dann tue ich aus mir alles heraus. Das heißt, ich bin die Quelle. Aus mir kommt meine Liebe, meine Geduld, meine Großzügigkeit. Alles tue ich aus mir heraus. Wir sagen ja auch, ich liebe dich. Es ist meine Liebe, die ich gegeben habe. Meine Zeit, die ich investiert habe in dich. So, alles, was der Mensch tut, wenn er im Irrtum ist, denkt er, tut er aus sich heraus. Er sieht nicht, dass er nur ein Kanal ist. Weil in der Realität kann kein Mensch, kein Geschöpf etwas aus sich selbst heraus tun. Wir handeln von innen nach außen, aber alles, was wir tun, kommt, weil wir ein Mittel aufnehmen und nur ein Kanal sind und nie eine Quelle. Aber das ist eine große Sache, weil der Mensch sagt, wenn ich etwas gebe, dann gebe ich es von mir. Kein Mensch hat je etwas von sich gegeben. Das ist die Wahrheit, weil er ist ja nackt gekommen und er wird nackt gehen. Alles, was er gibt, hat er irgendwo vorher genommen. Deshalb steht nur für Gott in der Bibel, wer hat ihm denn je etwas gegeben, dass er es benutzt. Das heißt, Gott ist der Einzige, der die Quelle ist. Niemand hat ihm je etwas gegeben oder kann ihm etwas geben, weil aus ihm kommt alles heraus. Wenn der Mensch sich aber jetzt für Gott hält, er weiß das natürlich nicht, aber in seinen Taten sieht man es. Wenn er diese Idee hat, es ist aus mir habe ich dir gegeben. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, der zeigt, dass wenn ich Gott bin, dann dreht sich alles um mich. Dann bin ich Zentrum des Kreislaufs. Und wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, dann dreht sich nichts um mich. So, diese vier Gegensätze beantworten mir auch alle meine Patienten gleich. Ja, sie geben dieselben Antworten, weil es gibt nichts dazwischen. Ich kann nicht einen Teil haben und einen Teil mir nicht gehören. Es gibt es nur als Geschöpf zu sein oder Schöpfer zu sein. Es gibt keine sozusagen Zwischenexistenz. Nicht wie in Medizin und in unserem irrtümlichen wissenschaftlichen Denken sehen wir das Virus als ein Mittel, das zwischen Lebendigem und Unlebendigem steht. Also es wird irgendwann mal lebendig werden im Lauf der Revolution. So, das heißt, man hat Zwischenexistenzen. Sowas gibt es nur in der Illusion, aber nie in der Realität. Wir können nicht anders sein als das, was uns Gott gemacht hat. Und wir sind Geschöpfe und nicht Schöpfer. Es gibt nur einen Schöpfer, der da ist. Und deshalb wäre es jetzt wichtig zu sehen, was ist die Motivation, was aus diesen herauskommt. Wo entsteht denn die Habgier? Und wo ist der Sinn? Weil wir brauchen und verfolgen einen Sinn. Und das Kind Gottes verfolgt den Sinn, Frucht für Gott zu bringen. Ich hatte diese Tage eine Patientin, die 37 Jahre alt ist und sie sucht nach dem Sinn. Sie hat da was gelernt und dort gemacht, aber das alles befriedigt sie nicht. Was ist der Sinn in meinem Leben? Wozu bin ich da? Und in der Wahrheit bin ich da, um für Gott Frucht zu bringen. Nicht für ihn persönlich, aber für die Aufgabe, die er mir gegeben hat, die ich in seinem Auftrag ausführe. Und wenn ich ein Gott bin, dann klar, dann bin ich da zu haben. Ja, ich muss etwas haben und jemand zu sein. Zu haben und jemand zu sein, das ist der Sinn im Irrtum. Deshalb ist die Habsucht eine interessante Sache und die Habgier. Das heißt, wir sollten anstreben, Gewinn für Gott zu erzielen. Aber im Irrtum versuchst du, den Gewinn natürlich für dich zu erzielen. Und dann musst du natürlich den Verlust vermeiden und dann sieht man dann am eigenen Verhalten mit Gottes Hilfe, wer man ist. Weil bin ich ein Gott, muss ich ja festhalten an den Dingen. Und ich kenne Patienten, die auch ein kleines Papierstückchen halten müssen, deren Zimmer voll ist bis an die Decke mit Papieren, mit für sie wichtige Dinge. Da kann man nichts weggeben, weil jedes Ding, was man weggibt, ist ein Verlust. Und das kann ich ja nicht. Ich muss ja zum Verlust Nein sagen. Wenn ich ein Geschöpf bin, kann ich das, was nicht unter meiner Kontrolle steht, wenn man es wegnimmt, weglassen. Wenn die Menschen auf dieser Seite etwas verlieren, dann sind sie kaputt, weil sie wollen ja festhalten, können aber nicht an dem Mittel, weil es wurde ja jetzt weggenommen. Und dann geht ihr Leben zu Ende, weil sie sagen, mein Leben hängt davon ab. Wenn das Kind in seinem Spiel, an seinem Spielzeug festhält und weint, und dann denkt es in seinem Herzen, mein Leben hängt von diesem Ding ab, dass ich es festhalte. Es erkennt nicht die Irrationalität seines Denkens. Und schön wäre es, wenn die Eltern das wüssten. Aber wir hängen an Sachen, weil wir denken, das können wir auf keinen Fall loslassen. Und dann müsste ich wissen, wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, dann ist mein Leben in Christus sicher. Ich muss mir um mein Leben keine Gedanken machen. Es ist ja eh nicht meines, ja sein. Und er hat sich ja verbürgt, für alle Bedürfnisse zu sorgen. Ich muss sie ja nur umsetzen. Deshalb, wenn ich in der Wahrheit bin, geht es nicht um mein Leben. Dann bin ich Verwalter. Dann weiß ich, mein Leben ist sicher. Ich muss mich drum nicht kümmern. Weil die Angst, die aus dieser Sicht entsteht über sich selbst, ist ja, dass man ständig denkt, mein Leben hängt von dieser Sache ab, von diesem Sache, von dem ab. Nein, mein Leben hängt allein von Gott ab. Und das ist doch eine schöne Wahrheit. Wenn ich im Irrtum bin und man mir meine Sachen wegnehmen will, oder dann verliere ich die Selbstkontrolle. Das ist der Punkt. Das Kind weint, es verliert die Kontrolle. Aber auch der Erwachsene, wenn man ihm das, was er lieb hat, sozusagen wegnehmen will oder auch nur erwähnt, das Thema, dann verliert er die Kontrolle. Dann wird er außerhalb von sich. Während wenn man in der Wahrheit ist und jemand will mir mein Spielzeug nehmen, gebe ich es ihm ja freiwillig. Weil ich sage, ja, es freut mich, wenn du damit spielst. Es freut mich, wenn ich teilen kann, alles das, was mir Gott gegeben hat. Ich verliere die Kontrolle über mich selbst nicht, weil mein Leben hängt ja nicht an diesem Element, noch an dieser Person. Aber dann, wenn etwas passiert und die Patientin, die ich vorher erwähnte, hat vor mehr als 11 Jahren plötzlich ihren Vater verloren. Und sie sagt, das hat mich in eine Depression gebracht. Und jetzt war sie 10 Jahre in der Depression und ist jetzt langsam am Herauskommen aus der Depression. Ja, weil wir verstehen nicht, das reißt uns ja hinunter, weil wir an etwas hängen, wo wir denken, da hängt mein Leben dran. Kann mein Leben an einem Menschen hängen, an meinem Vater, an meiner Mutter, an irgendeinem Geschwister, Partner oder sogar Tier. Sogar Tier. Die Menschen nehmen sich gefangen. Und würden sie wissen, ich bin ja nur Verwalter. Ich bin da für das Tier. Und wenn ich 10 Jahre da bin oder wie viel das Tier halt lebt, dann kann ich ja glücklich sein und zufrieden sein. Ja, der Tod ist ein Antibedürfnis. Auch wenn ein Tier stirbt, ist das eine schmerzliche Sache. Aber da es ja nicht mein Tier ist, da ja mein Leben nicht an dem Tier hängt, kann ich sagen, Herr, so wie der Hiob gesagt hat, der Herr hat gegeben, der hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Weil ich habe ja das Tier nicht gemacht. Es ist nicht mein. So, schauen wir uns ein bisschen den Geiz an. Geiz ist, so wie Habsucht, ein Betrug des Herzens, der an gewissen Dingen Gefallen findet und sagt, sie sind zu schade, um sie wegzuwerfen. Man hat ja auch gute Dinge und man will an ihnen festhalten, weil sie sind ja noch gut. Das ist Geiz und das ist Habsucht. Und der Achan fällt in diese Versuchung. Die Stadt Jericho war dem Untergang gewidmet, weil sie war eine gottlose Stadt. Sie ist ein Bild für das, wenn der Mensch getrennt von Gott, alles, was er herauskommen kann, das ist nichts mehr zu gebrauchen. Und Gott wollte den furchtbaren Zustand, in dem die Menschheit sich befindet, klar machen. Er wollte es seinem Volk klar machen. Da gibt es nichts, was aus dem Menschen, der aus Adam kommt, noch rettbar ist. Da gibt es nichts. Er ist der Verdammnis unterordnet. Nur der Mensch des Glaubens, der die Hoffnung und den Glauben an das neue Leben annimmt, der kann auch aus Jericho befreit werden. Aber der im Geiste Jerichos bleibt, in dem Leben des Adams, der hat keine Wahl. Er ist dem Tode gewidmet, weil er ist ja tot. So haben wir die schöne Geschichte der Hure Rahab, die glaubte. Und es ist doch schön, dass es nicht ein Edelmann war in der Stadt Jericho, der zum Glauben kam, sondern es kam jemand, der man sozusagen der Gesellschaft nicht die angesehenste war. Sie lebt ja deshalb auch an der Stadtmauer. Und sie glaubt. Und sie wird errettet mit ihrem Haus. Jeder, der im Haus war, wurde errettet. Aber sie haben nur ihr Leben gerettet, weil sie im Glauben das Leben Jesu annahmen. Aber jetzt findet sich in dem Volk Israel der Achan. Er hat den Auftrag, alles, was da ist, muss verbannt werden, weil das ist die Folge der Sünde. Das ist die Folge dessen, was wir auch eines Tages erfahren werden am Ende, im Endgericht. Da kann nichts übrig bleiben von dem, was im Irrtum ist. Weil der Irrtum ist nicht in der Lage, in das Kreislaufsystem integriert zu werden, weil es ist ein blockierter Kanal. So deshalb war der Auftrag, alles zu zerstören. Aber was sagt jetzt Achan, als er gefragt wurde in Josua 7, 21? Ich sah unter dem Raub einen köstlichen babylonischen Mantel und 200 Silberlinge und eine goldene Stange, 50 Lot am Gewicht. Das gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in die Erde in meiner Hütte und das Silber darunter. Es war verbannt. Und der Achan versündigt sich am Verbannten, an dem, was zu Tode geweiht ist. Und wenn du dich an dem, was zu Tode geweiht ist, vergreifst, was soll aus deinem Leben werden? Der irdische Schatz, den er gesucht hat, führt ihn direkt zum Tode. Und ja, wenn man die Geschichte liest, dann wird man manchmal erstaunt. Aber Gott muss uns doch irgendwo den Ernst der Tatsache erklären, was es bedeutet, im Irrtum des Herzens zu sein, was es bedeutet, etwas für sich selbst zu wollen. Deshalb ist die Habsucht die Folge des Selbstbetrugs. Ich hänge an Dingen fest. Es ist zu schade, es wegzuwerfen. Aber Gott hat es verbannt, weil es ja nicht in den Kreislauf des Himmels eingeordnet werden kann, weil es ist benutzt zum Selbstzweck. Dann hat der Geiz noch eine andere Form. Er will nämlich den Armen helfen. So sieht es ganz aus. Da finden wir den Judas in Johannes 12, 4 und 5. Da sprachen seine Jünger einer, Judas, Simons Sohn Ischariot, der ihn hernach verriet. Warum ist diese Salbe nicht verkauft und 300 Groschen und den Armen gegeben? Hat er wirklich Interesse an den Armen? Glaubt ihr, dass diese ganzen Hilfswerke Interesse an den Armen haben? Ganz egal, wie sie sich nennen. Wenn wir nicht erkennen, ja, Gott hat uns gemacht, dass wir helfen, aber wir sehen nicht, dass es um unsertwillen tun. Du erkennst nicht den Betrug, weil helfen ist ein gottgegebenes Bedürfnis, das er in uns hineingelegt hat. Aber für mich ist nicht ein gottgegebenes, das ist der Irrtum. Und so will man manchmal etwas nicht weggeben, weil man sagt, ja, das ist für die Armen gedacht. Aber bis man es den Armen gibt, stirbt der Arme. Weil ich bin ja mir der Nächste. Das ist ein großer Selbstbetrug. Wenn die Leute denken, sie wollen den Armen helfen, dabei geht es nur um sie selbst. Und dann hat der Geiz und die Habsucht noch eine andere Form. Und zwar ist etwas für sich behalten. Ich tue etwas für mich zur Seite. Das ist etwas Gutes und mag ein Kuchen sein, etwas. Ich tue nicht alles auf den Tisch. Ich muss es, weil er könnte ja alle werden. Also muss ich einen Teil für mich behalten. Und da haben wir die traurige Geschichte in Apostelgeschichte 5 von Ananias und Sapphira. Sie haben freiwillig verkauft ihren Acker und haben gesagt, wir bringen alles dem Herrn. Aber dann haben sie gedacht, na ja, vielleicht sollte man doch etwas für sich behalten. Weil wenn ich jetzt alle meine Sicherheit aufgebe, indem ich alles Gott weihe, was wird dann aus mir? Und anstelle die Wahrheit zu sagen, verheimlichen sie es. Weil man kann sich ja die Schande nicht anbieten, zu sagen, wenn alle alles geben, gebe ich nur ein Teil. Ich gebe ja dann auch alles. Aber im Herzen habe ich etwas für mich zur Seite gelegt. Der Geiz, die Habsucht tut etwas für sich selbst zur Seite. Weil es hat ja Angst, es könnte ihm genommen werden. Und dann hätte er den Verlust für sich selbst. Ja, er teilt, aber er teilt nur das, was zu teilen ist. Seinen Teil behält er für sich. Alle drei Geschichten, die wir gesehen haben, enden in einem furchtbaren Ende, weil sie führen zum Tod. Deshalb sagt die Schrift, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, Erbe hat an dem Reiche Christi und Gottes. Das sagt die Schrift in Epheser 5, Vers 5. So, ganz egal, das, was hier aufgezählt wird, inklusive diesem Festhalten an Dingen und auch an Menschen, ist ein Götzendienst, ist ein Betrug. Und warum können sie ins Reich Gottes nicht kommen? Nicht, weil Gott nicht möchte, dass jeder erlöst wird, weil sie nicht die Funktion erfüllen können eines durchgängigen Kanals der Selbstlosigkeit. Und in Kolosser 3, Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, schändliche Lust, böse Begierde und die Habsucht, welches Götzendienst. Aber bevor ich das töten kann, muss ich sie ja erkennen, wo die Wurzel davon ist. Und darin liegt die größere Schwierigkeit. Weil wenn ich sie einmal erkenne, dann tue ich sie gerne ans Kreuz. Nicht die Habsucht, sondern die Wurzel der Habsucht. Weil auch das könnte ja ein Betrug sein, dass ich versuche nach außen großzügig zu sein, aber behalte in meinem Herzen das Ding. Dann nützt mir, auch wenn ich die ganze Habe gebe, es nicht. So bedarf es einer tiefen Selbstprüfung, um zu sehen, ob das, was wir wirklich tun, aus Liebe getan wird, aus der Selbstlosigkeit oder aus dem Egoismus. Jesaja 55, 6 und 7 sagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner warmen und zu seinem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Niemand muss verzagen, wenn er erkennt die Habsucht seines Herzens. Niemand muss verzagen, wenn er sieht, wie geizig er ist und wie er sich selbst im Mittelpunkt sieht. Es ist ein Segen, das überhaupt zu erkennen. Aber dann zu verzagen oder sich selbst anzuklagen, würde auch nicht zum Kreuz führen. Weil zum Kreuz führt nur die komplette Hilflosigkeit, das Erkennen. Ich kann nichts dafür, dass ich so bin, aber ich will etwas dafür können, dass ich nicht mehr so bin. Ich will das, was ich von Geburt an vererbt habe, weghaben. Und das kann ich nur, indem ich zu Gott gehe. Wenn ich ihn suche, wenn ich sage, okay, hilf mir, von diesem schlimmen Ding loszukriegen. Ich sehe es, wie es mich quält. Es macht mich, dass ich die Dinge um mich herum sammle und an ihnen festhalte und mir Gedanken mache, was sie sind. Hilf mir. Und Gott, bei ihm ist viel Vergebung, weil Vergebung ist nicht die Wegnahme der Tat, sondern die Wegnahme eines Zustandes. Wir müssen einen Zustand verändern, um nicht mehr die falsche Tat zu tun. So mögen wir zu Gott gehen, ihn suchen von ganzem Herzen. Und wir haben ja hier die Sache, solange er zu finden ist, ja, wir haben noch Gnadenzeit. Und jetzt, wenn wir erkennen, die Not, wollen wir sie doch lösen. Und Gott wird uns helfen, denn bei ihm ist viel Erbarmen und viel Vergebung. Amen.